Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Im Studio ist Carsten Schröder. Herzlich willkommen. Multiple Sklerose, abgekürzt MS, ist eine Krankheit, die sich auf ganz unterschiedliche Weise äußern kann. Manche MS-Patienten haben Muskelschwäche oder Lähmungen. Andere leiden unter spastischen oder krampfartigen Muskelanspannungen. Die Sehkraft kann beeinträchtigt sein. Und besonders häufig sind Empfindungsstörungen in Armen und Beinen. MS tritt schon bei jungen Patienten auf, im Alter von 20 bis 40 Jahren. Leider ist die Krankheit nicht heilbar, aber sie ist behandelbar und so kann man lange mit ihr leben. Etwa 230.000 Patienten in Deutschland sind betroffen, Frauen häufiger als Männer. Multiple Sklerose, Alltag mit einer unheilbaren Krankheit, so lautet heute unser Schwerpunktthema. Wie immer können Sie sich telefonisch an dieser Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons nenne ich gleich. Außerdem hören Sie die aktuellen Informationen aus der Medizin nach den 10.30 Uhr Nachrichten zu folgenden beiden Themen. Ein neuartiges Virus löst unbekannte Lungenkrankheit in China aus und Prostatakrebs. Bringt der PSA-Test mehr Schaden als Nutzen? Nach den 11 Uhr Nachrichten werden wir auch über MS bei jungen Patienten sprechen und welche Hilfen Betroffene in den sozialen Medien finden. Hier die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons 00800 4464 4464, nochmal 00800 4464 4464, und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und damit dann zu unserem Schwerpunkt, Multiple Sklerose, Alltag mit einer unheilbaren Krankheit. Unser erster Studiogast heute Vormittag ist Professor Frauke Zipp. Sie ist Direktorin der Klinik für Neurologie an der Universität Mainz. Guten Morgen, Frau Professor Zipp.
Guten Morgen.
MS gilt als die Krankheit mit den 1000 Gesichtern. Das macht es ja auch schwer, sie zu beschreiben. Auf welche Weise äußerte sich Multiple Sklerose?
Ja, wir wissen ja, dass bei der Multiplen Sklerose unser Abwehrsystem, unser Immunsystem überreagiert und das Nervensystem und da insbesondere das Gehirn und das Rückenmark angreift. Dies hat ganz, ganz unterschiedliche Folgen dann in der Symptomatik bei Betroffenen. Und wie Sie ja schon sagten, das reicht von Sehstörungen über Empfindungsstörungen bis hin zu Lähmungen, Blasenstörungen, Koordinationsstörungen. Also ganz, ganz unterschiedliche Symptome können da als erste Symptome auch auftreten. Und was vielleicht noch wichtig ist, dass diese Erkrankung zumeist schubförmig verläuft. Immer wieder kommen diese Schübe mit diesen Symptomen und die können sich dann aber auch wieder voll auflösen. Also schubförmig remittierend, sagt man da.
Ja, also MS ist bekannt als Krankheit, die in Schüben verläuft. Mhm. Was heißt das denn konkret? Was heißt das, als einen Schub erleben als Patient?
Es entwickelt sich innerhalb von Stunden bis Tagen eine Symptomatik, die wir ja jetzt schon besprochen haben, die unterschiedlich sein kann. Und dann wissen die Betroffenen zunächst erstmal gar nicht, was mit ihnen passiert. Sie merken nur, dass sie eine Empfindungsstörung haben oder dass sie eine Lähmung haben. Und oftmals dauert es dann auch eine Weile, bis sie dann an die richtige Stelle kommen, nämlich idealerweise zum Neurologen. Und dort beklagen sie diese Symptomatik und dann versucht man, dem auf den Grund zu gehen.
Wenn wir jetzt mal als Beispiel so eine Lähmung uns vorstellen, mhm, bildet die sich dann zurück nach so einem Schub oder bleibt diese Lähmung bestehen?
Das kann ganz unterschiedlich verlaufen. Oftmals, man sagt so, ein Drittel sind die eher leichteren Verläufe, ein Drittel mittelschwer, ein Drittel sehr schwere Verläufe. Und bei den leichteren Verläufen, insbesondere initial, bildet sich diese Symptomatik dann im Verlauf von entweder Wochen oder wenigen Monaten, meistens Wochen, vollkommen zurück. Bei den mittelschweren Verläufen kann aber auch eine Restsymptomatik bleiben nach so einem Schub.
Was weiß man über die Ursachen der MS?
Ja, das ist ganz interessant. Wir forschen ja international seit vielen Dekaden an dieser Erkrankung. Und es ist wie in anderen Autoimmunerkrankungen noch nicht 200-prozentig geklärt, was die Ursache ist. Man geht davon aus, dass auf der Basis einer sogenannten genetischen Prädisposition, das heißt also einem genetischen Muster, was ein Mensch hat. Viele, viele Gene sind daran beteiligt, nicht ein spezielles Gen. Auf dieser Basis kommt es zufälligerweise im Rahmen von Infekten zu einer Initiierung dieser Immunantwort, die dann das Gehirn angreift.
Unser zweiter Gast heute Vormittag ist Kevin Hoffmann. Er ist MS-Patient, 28 Jahre alt und Mitglied und Mitarbeiter der Deutschen Multiple Sklerose-Gesellschaft. Guten Morgen, Herr Hoffmann.
Guten Morgen, schön, dass ich hier sein darf.
Wann ist die Krankheit bei Ihnen aufgetreten?
Ich war 24 Jahre alt, das war 2014 und das kam sehr unerwartet natürlich, man denkt ja nicht daran. Ich hatte Kraftausfälle in der rechten Körperhälfte, das bedeutet, ich konnte jede Stunde circa für 5 Minuten weder eine Faust schließen mit der rechten Hand oder mit dem rechten Fuß auftreten. Das ging fast eine Woche lang so und keiner konnte wirklich deuten, was das ist. Das hatte sich dann auch zurückentwickelt, wie wir gerade schon besprochen haben, es kann sich zurückentwickeln. 4 Monate darauf ist mein Sehnerv entzündet gewesen und dann wurde die Diagnose auch recht zügig gestellt. Also es hat grob ein halbes Jahr gedauert, bis man wusste, okay, das ist die MS.
Und Sie kennen natürlich auch viele andere Patienten. Ja. Bei Ihnen ging das recht schnell mit der Diagnose. Das ist aber bei anderen Patienten auch anders. Das kann auch länger dauern.
Das kann definitiv länger dauern. Ich bin aber guter Dinge, dass das heutzutage immer schneller erkannt werden kann. Das merkt man daran, dass auch in der Statistik die Menschen teilweise jünger werden, die MS haben, weil sie heutzutage das früher diagnostiziert bekommen als noch vor einigen Jahren. Aber gerade so die Leute, die vor 20 Jahren die Diagnose bekommen haben, die haben teilweise wirklich Jahre gebraucht, bis klar war, okay, das Kind hat den Namen MS.
Vor 20 Jahren gab es auch noch nicht so viele Medikamente und die Medikamente sind wichtiger Bestandteil der Behandlung bei MS. Wie ist das bei Ihnen? Sind Sie jetzt gut eingestellt mit Medikamenten?
Ich bin gut eingestellt. Ich denke schon, ja. Ich bin jetzt seit 5 Jahren schubfrei. Ob das ausschließlich an den Medikamenten liegt, kann ich so nicht sagen. Ich habe dazu einen sehr gesunden Lebensstil. Ich treibe 3-4 Mal die Woche Sport. Ich ernähre mich, ich würde mal sagen, sehr gesund. Vielleicht spielt das auch noch alles damit rein. Aber ich möchte nicht auf die Basistherapie verzichten, aus folgendem Grund. Man sagt, früher war die MS schlimmer. Heute kann man sie ja gut behandeln. Und da denke ich mir, warum kann man sie heute besser behandeln als früher? Ja, weil die Medizin sich weiterentwickelt hat.
MS, Alltag mit einer unheilbaren Krankheit, das ist heute unser Schwerpunkt. Die Multiple Sklerose beginnt häufig in jungen Jahren, wie eben gehört bei Kevin Hoffmann. Sie bleibt ein Leben lang bis ins Alter. Mein Kollege Lennart Püritz hat in Köln die 64-jährige Patientin Christa B. getroffen. Bei ihr kamen erste Beschwerden schon vor 30 Jahren auf, aber erst vor 10 Jahren brachte eine Diagnose die Gewissheit, dass sie unter Multiple Sklerose leidet. Sie hat erzählt, welche Auswirkungen die Krankheit auf ihren Alltag hat.
Eigentlich verschlechtert hat sich das so vor 5, 6 Jahren, wo das wohl ins chronische Stadium übergegangen ist. Seitdem bilden sich auch die einzelnen Befindlichkeiten nicht mehr zurück. Also verschlechtert hat sich besonders die Gehfähigkeit. Ich bin also nicht mehr in der Lage, ohne Stock zu gehen, geschweige denn draußen ohne Rollator und überhaupt längere Strecken, vielleicht so 20 Meter schaffe ich noch. Ansonsten macht mir die Spastik sehr zu schaffen in den Beinen, besonders im rechten Bein, was mich natürlich auch dahingehend sehr einschränkt, dass ich praktisch vom Autofahren ganz abgekommen bin und nur noch praktisch ein paar Kilometerchen zur Physiotherapie fahre, wo auch wenig Verkehr ist. Ansonsten bin ich praktisch aufs Taxi angewiesen. Also ich bin noch nicht mal in der Lage, jetzt hier ein paar Straßen weiterzugehen oder auf der Ecke in das Café mich da mal hinzusetzen. Es ist immer nur tagesabhängig. Manchmal geht es gut, manchmal kann ich keine 2 Schritte laufen. Ja, also es fängt schon morgens an. Also wenn es gut geht, brauche ich 1/2 Stunde im Bad und wenn es mal nicht so gut läuft, dann wären es auch schon mal 2 Stunden. Wobei das Duschen ganz besonders schwer fällt, je nachdem, wie die Spastik ist oder wie es mir generell gesundheitlich geht, ist es also ein wahnsinnig anstrengendes Tun. Beruflich bin ich beim Landesamt für Besoldung und Versorgung beschäftigt und dort in der Beihilfenabteilung und habe das Glück, seit 2 Jahren halt eben Heimarbeit machen zu können, sodass ich nur einmal in der Woche meinen Präsenztag habe. Und wenn es mir mal nicht so gut ist, dann brauche ich auch mal nicht zu kommen. Einkaufen, da habe ich jetzt zum ersten Mal einen Lieferservice in Anspruch genommen. Aber ich lebe alleine und der Mindestbestellwert ist 50 Euro. Meine Wohnung ist nicht übermäßig groß, sodass ich also auch keinen Vorrat groß lagern kann. Ein weiteres ganz alltägliches Problem ist zum Beispiel auch den Abfall wegbringen. Um an meinen Müllcontainer zu gelangen, muss ich die Kellertreppe runtergehen und dann über den Hof. Und da ich sehr schlecht, ja wie gesagt, zu Fuß bin, ist es mir also gar nicht mehr möglich, den Müll selbst wegzubringen. Da bin ich praktisch auf meine Nachbarn angewiesen. Was also auch sehr, sehr unangenehm manchmal ist, ne? Immer jemand um Hilfe bitten zu müssen.
Das sind die alltäglichen Probleme einer 64-jährigen MS-Patientin, aufgezeichnet von Lennart Pyritz. Sie hören die Sprechstunde, unser Schwerpunktthema Multiple Sklerose, Leben mit einer unheilbaren Krankheit. Und unsere Studiogäste sind Professor Frauke Zipp, sie ist Direktorin der Klinik für Neurologie an der Universität Mainz, und Kevin Hoffmann, Mitglied und Mitarbeiter der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft. Sie können uns anrufen 00800 4464 4464, das ist die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. Und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Frau Professor Zipp, MS ist nicht heilbar, aber behandelbar. Wie behandeln Sie Multiple Sklerose?
Ja, man kann vielleicht zunächst mal sagen, dass sich in den letzten Dekaden da wahnsinnig viel entwickelt hat, was sehr, sehr begrüßenswert ist. Wir haben eine Fülle von Medikamenten mit unterschiedlichen Wirkmechanismen. Das macht natürlich unseren medizinischen, klinischen Alltag nicht einfacher, da es sehr, sehr unterschiedlich wirkende Medikamente sind mit unterschiedlicher Effektivität und da wir hier tatsächlich auch mit neuen Nebenwirkungen konfrontiert sind und sehr, sehr gut auswählen müssen, welche Medikamente wir wann geben. Also damit habe ich jetzt noch nichts Konkretes gesagt.
Aber ja. Ich ahne schon, ich höre schon raus, also die medikamentöse Behandlung der MS ist vermutlich eine Wissenschaft für sich. Es gibt zahlreiche verschiedene Wirkstoffe, alle haben unterschiedliche Wirkungen und leider auch unterschiedliche Nebenwirkungen, mutmaße ich mal. Und vermutlich ist nicht jedes Medikament für jeden MS-Patienten geeignet. Das wird jetzt wohl auch den Rahmen unserer Sendung sprengen, das alles vorzustellen. Aber eine Vorstellung wollen wir schon gewinnen. Können Sie uns einen Überblick über die wichtigsten Medikamente zur Behandlung der MS geben?
Ja, man kann einmal die Medikamente einteilen in Basistherapie und Eskalationstherapie. Und das bedeutet eben Basistherapie, mit der fängt man gewöhnlich an. Eskalation dann, wenn diese Basistherapie nicht mehr greift. Das steckt im Namen. Und unter diesen Eskalationstherapien gibt es unterschiedlich effektive und unterschiedliche auch Applikationsformen. Das heißt also, gibt man es per OS oral oder muss man die Medikamente spritzen oder gibt man sie als Infusionstherapie. Und bei der Basistherapie gibt es oder war das allererste Medikament, was eingesetzt wurde, das sogenannte Interferon Beta. Von diesem gibt es jetzt mittlerweile viele verschiedene Arten. Das muss gespritzt werden. Ein anderes Medikament in der Basistherapie ist Glatiramer-Acetat, auch ein Medikament, was gespritzt werden muss unter die Haut. Und dann könnte man noch zur Basistherapie zwei weitere neuere zählen, nämlich Dimethylfumarat und Teriflunomid. Mhm. Ganz andere Wirkmechanismen. Sie müssten vielleicht eingrenzen, was Sie von mir wissen wollen.
Ich glaube, wir lassen es mal als Überblick stehen. Wichtig ist ja nun auch zu gucken, wie behandelt man während eines Schubs und wie behandelt man zwischen den Schüben.
Ja.
Und die Medikamente, die Sie jetzt genannt haben, die betreffen die Zeit zwischen den Schüben.
Richtig. Also das sind langfristige Medikamente. Den Schub an sich behandelt man zunächst ganz anders, nämlich man gibt hochdosiert Cortison, um zu helfen, dass der Schub möglichst schnell sich rückbildet. Wenn das nicht reicht, kann man nochmal mit der Konzentration des Cortisons höher gehen, beziehungsweise dann sogar bis hin zur Blutwäsche behandeln, die sogenannte Plasmapherese oder Immunadsorption. Das sind die akuten Maßnahmen im Schub. Alle anderen, die ich genannt hatte, die Basistherapie, das wären die ersten Medikamente, die man dann langfristig startet nach dem ersten Schub und klaren klinisch-prognostischen Markern, die einen gleich zur prophylaktischen Therapie greifen lassen.
Herr Hoffmann, die medikamentöse Behandlung der MS ist im Alltag sicherlich einer der ganz wichtigen Aspekte, aber nicht der einzige. Die Deutsche Multiple Sklerose-Gesellschaft berät Patienten bei der Bewältigung von Problemen, die durch die Krankheit entstehen natürlich. Mit welchen Fragen wenden sich Betroffene vor allem an Sie?
Also besonders oft, wenn ich angesprochen werde, geht es erstmal so darum, was sind die ersten Schritte, die ich gehen muss. Häufig kommt eine ganz große Angst ganz am Anfang, und ich unterscheide auch gerne zwischen den körperlichen Einschränkungen und den geistigen Einschränkungen, weil mit der Krankheit entstehen natürlich auch gewisse Ängste, die einen durch den Alltag begleiten. Besonders groß sind die Zukunftsängste. In meinem Fall war es damals gewesen, ich war Anfang der 20er, ich habe noch meine Karriere vor mir, ich möchte vielleicht Familie gründen, wie ist es, wenn ich mir mal Eigentum zulegen möchte, das funktioniert vielleicht alles nicht mehr. Kann ich noch Kinder haben oder nicht? Kann ich arbeiten oder lande ich eventuell in Armut? Ne, das sind so Fragen, die man sich stellt. Und
lassen Sie uns ein paar mal schnell beantworten. Wie ist das mit dem Kinderkriegen?
An sich sagt man, es ist kein Problem. MS ist nicht vererbbar. So zum Großteil, also vielleicht korrigieren Sie mich bitte.
Ja.
Ich habe jetzt öfter nämlich mitbekommen, dass in Familien auftritt, also es die Mutter und dann auch die Tochter MS hat. Das habe ich jetzt auch schon öfter mitbekommen, wo sich diese Frage mir dann stellt, ist es wirklich nicht vererbbar?
Also es handelt sich nicht um einen normalen Erbgang wie bei anderen Erkrankungen, wo ganz klar ist, dass Großvater, Vater, Sohn die Erkrankung bekommt. Das ist nicht der Fall. Allerdings, ich hatte ja eben schon eingangs gesagt, es gibt eine genetische Prädisposition. Also man hat quasi so ein Fingerprint für Autoimmunerkrankungen. Das ist eine Fülle von vielen Genen und Genorten, die einen prädestinieren, so eine Autoimmunerkrankung zu bekommen. Und dementsprechend ist auch das Risiko etwas erhöht in Familien. Und das Risiko, das ist vielleicht das, was Ihnen am klarsten erscheinen könnte, bei eineiigen Zwillingen ist immerhin doch 300-fach erhöht. Und insofern gibt es schon eine genetische Komponente, aber es ist nicht so ein ganz üblich genetischer Erbgang, sodass sie definitiv Kinder kriegen können. Und definitiv sollte ein vollkommen normales Leben mit Multipler Sklerose, gerade mit den heutigen Behandlungsmöglichkeiten, auf jeden Fall gewährleistet sein. Natürlich muss man regelmäßig einfach die Ärzte konsultieren.
Das ist gut und beruhigend zu wissen. Herr Hoffmann hat noch einen anderen Aspekt angesprochen, nämlich die Angst, die viele Patienten haben. Ein Thema, das Sie auch umtreibt, Frau Professor Zipp. Wie verstärkt die Angst vor der Krankheit die Krankheit selbst unter Umständen auch nochmal?
Also es gibt einmal diese Angst am Anfang der Erkrankung, die man als reaktiv eher bezeichnen würde, also inklusive Stimmungssenkung, also depressiven Symptomen als Reaktion auf die Diagnose. Dann gibt
das
es
kann man
aber,
ja, kann man ja gut nachvollziehen.
Ja, ne? Absolut, absolut. Gibt es bei allen chronischen Erkrankungen, absolut. Dann gibt es aber auch das Phänomen der eben halt depressiven Symptomatik und der Ängste, welches höchstwahrscheinlich, und da mehren sich die Hinweise, Teil tatsächlich der sogenannten Pathophysiologie ist, also der zugrunde liegenden Pathologie ist.
Also sozusagen ein Symptom der Krankheit.
Ganz genau. Davon gehen wir nach neuesten Forschungsergebnissen aus. Das muss sicherlich noch besser bewiesen werden.
Unser Schwerpunktthema heute, Multiple Sklerose, Alltag mit einer unheilbaren Krankheit. Zu Gast im Studio sind Professor Frauke Zipp, Direktorin der Klinik für Neurologie an der Universität Mainz, und Kevin Hoffmann, Mitarbeiter der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft. Und Sie können uns weiter anrufen, 00800 4464 4464. Wie kann man trotz einer unheilbaren Krankheit so viel Lebensqualität wie möglich schaffen? Unsere beiden Studiogäste werden Ihre Fragen beantworten. Und am Telefon ist jetzt Frau Probel aus Rheinland-Pfalz. Guten Morgen, Frau Probel.
Guten Morgen, hallo.
Sie sind MS-Patientin, ist das richtig?
Ja, seit 2016.
Und Ihre Frage ist, welche?
meine Frage ist, warum wird zu wenig auf die Problematik mit dem Darm eingegangen? Ich habe das Gefühl, es wird immer nur an den Symptomen herumgedoktert über meinetwegen Basismedikamente, die dann das Immunsystem modulieren sollen, das Immunsystem runterfahren sollen. Jetzt gibt es ja viele neue Erkenntnisse, mehr oder weniger fundiert. Ich habe das Gefühl, in diese Richtung wird zu wenig geforscht.
Da die Leitung, Sie haben dann Handy, furchtbar schlecht ist, ja. Lasse ich es mal dabei bestehen. Gibt es aber sofort an Frau Professor Zipp weiter. Wird da zu wenig zum Zusammenhang mit dem Darm geforscht?
Das kann ich eigentlich wirklich gar nicht bestätigen, weil sowohl in Deutschland als auch international extrem viel gerade im Moment hinsichtlich des Darms geforscht wird. Wir selbst sind in einem Netzwerk mit anderen Experten in Deutschland verbunden und haben mehrere Projekte zur Ernährung und zu Darminhalten und zu der sogenannten Gut-Brain Axis, also zum Zusammenhang der Darmfunktion und Darmbesiedlung und der Situation des Darms und der Funktion des Gehirns und gerade insbesondere der Wichtigkeit bei der multiplen Sklerose. Man kann aber momentan einfach nur konstatieren, dass da die Erkenntnisse noch nicht so weit sind, dass wir ganz klar sagen können, die oder die Substanz, die den Darm beeinflusst, kann gegeben werden. Wir haben aber in unserem Netzwerk gerade fantastische Ergebnisse einer Arbeitsgruppe aus Bochum von meinem Kollegen Professor Gold und seinem Juniorpartner Aydin Haygikia, die beschreiben, dass gerade eine kurzkettige Fettsäure im Darm gebildet, Propionsäure, wahrscheinlich positiv ist für den Krankheitsverlauf.
Wollte ich jetzt wissen, was bedeutet das? Also ja, heißt das, dass man über die Ernährung da positive Effekte bewirken kann oder geht das in Richtung Medikamente?
Ja, also definitiv werden wir in den nächsten wenigen Jahren viel mehr noch darüber hören, welche Ernährungsbestandteile tatsächlich günstig sein können für den Verlauf.
Ja, und was weiß man jetzt schon?
Also was man jetzt schon weiß, was eine sehr konservative Sicht ist dessen, was ganz sicher ist, ist, dass man sogenannte mediterrane Kost, al dente Kost mit vielen antioxidativen Substanzen, also tatsächlich schädigende, radikale, abfangenden Substanzen essen sollte. Al dente Gemüse, Salat, eine gute, ausgewogene, vitaminreiche Ernährung ist in jedem Fall anzuraten. Die genauen Aspekte und die genauen Substanzen, das ist einfach gerade noch ein Ticken zu früh. Ganz generell wird ganz, ganz intensiv daran geforscht.
Und darüber werden wir noch viel hören. Vielen Dank, Frau Probel, für den Anruf. Und in Bad Krozingen begrüße ich jetzt Frau Salz am Telefon. Guten Morgen, Frau Salz.
Guten Morgen.
Ihre Frage.
Eigentlich ist das gar keine Frage, sondern eine Klage. Mhm. Also ich bin auch Betroffene seit circa 17 Jahren, sitze inzwischen im Rollstuhl. Und mein Grundproblem ist, dass ich meinem eigenen Körper nicht mehr trauen kann. Also bin ich wirklich müde oder stelle ich mich nur an? Kann ich jetzt wirklich diese Bewegung nicht oder ist das nur gerade ein neurologisches Problem, was man vielleicht wieder beheben könnte? Also gerade bei den Problemen Müdigkeit und Konzentration fällt mir das ganz besonders auf.
Herr Hoffmann, kennen Sie solche Probleme?
Ja, sehr gut sogar. Wenn ich daran denke, wie die Diagnose gestellt wurde, war jedes eingeschlafene Bein, ist das jetzt ein Schub oder ist es mein Körper, habe ich falsch gelegen? Genau. Ich habe Empfindungsstörungen in den Händen, Habe ich mir einen Nerv eingeklemmt beim Sport oder ist es die MS? Und so hinterfragt man den kompletten Alltag. Und das geht immer wieder auch auf die Psyche, weil man sich ja in ständiger Angst befindet. Wann kommt der nächste Schub? Wache ich morgen früh auf und alles ist noch gut? Oder wache ich morgen früh auf und habe vielleicht eine Blasenentleerungsstörung? Das kann man nicht wissen. Von daher, ich verstehe Sie wirklich sehr gut, Frau Salz, und kann mich in Ihre Lage versetzen. Man hat so ein Misstrauen im eigenen Körper gegenüber. Und wenn man sich im eigenen Körper nicht sicher fühlt, wo fühlt man sich dann überhaupt sicher? Da kann ich Sie wirklich sehr gut verstehen.
Ja.
Aber
also, für Frauen sehr empfehlenswert ist es eine Schwangerschaft. ich hatte zwei Schwangerschaften seit ich erkrankt bin. Und während der Schwangerschaften kann man unglaublich gut dem eigenen Körper trauen. Da gehen in der Regel die Symptome zurück. Ich war da sozusagen kerngesund. Und wenn ich müde war, war das sozusagen wie wenn Baby an der Nabelschnur zieht und mir die gelbe Karte zeigt und sagt, Mama, hinlegen. Und wenn ich darauf nicht höre, kriege ich kurz danach die rote Karte. Also das war eine wunderschöne Erfahrung dazwischen.
Sie haben zwei Kinder. Mhm. Nun können Sie nicht jedes Mal wieder neu schwanger werden, natürlich, damit es Ihnen besser geht. Wie machen Sie das denn jetzt?
Also Sie genau?
Bitte? Sie haben ja sehr viel Erfahrung auch mit Ihrer eigenen Krankheit. Wie sorgen Sie dafür, dass es Ihnen besser geht? Dass Sie sich dann sozusagen nicht von so sehr beeinflussen lassen?
Galgenhumor. Und die Kinder müssen leider damit leben. Wir machen viel Spaß. Die Kinder reiten mit auf meinem Rollstuhl durch die Gegend. Ich fahre mit den Kindern auf viele Ausflüge, aber die Kinder leiden sehr drunter.
Also,
Herr Hoffmann.
Ja, aber was ich dazu noch sagen kann, ist, dass ich versuche, mich bei der MS auf die Sachen doch zu konzentrieren, die ich kann, statt auf die Dinge, die ich eventuell nicht mehr kann oder wo ich eingeschränkt bin. Und habe so auch eine ganz neue Wertschätzung zum Leben dazu gewonnen. Häufig brauchen wir Menschen leider so eine Art Schicksalsschlag, um das Leben richtig wertzuschätzen. So war es zumindest bei mir. Und ich muss sagen, seit der MS achte ich viel mehr auch auf die kleinen Dinge im Leben, sei es der Tag, an dem ich Treppen besonders gut gehen kann, eine weite Strecke laufen kann oder wo auch einfach nur die Luft gut riecht, weil gerade ein Sommerregen stattgefunden hat. Und so weiß ich die kleinen Dinge durch die MS mehr zu schätzen und versuche mich darauf zu konzentrieren. Und wenn mal was nicht funktioniert, dann will ich mich nicht allzu lang über diesen Zustand ärgern. Da kann ich in dem Moment nichts dran ändern, sondern versuche den Fokus auf die positiven Dinge im Leben zu ziehen.
Frau Salz, und diesen Umgang wünschen wir Ihnen auch. Alles Gute. Vielen Dank für Ihren Anruf. Und in Oldenburg ist jetzt Frau Hoch am Telefon. Guten Morgen, Frau Hoch.
Guten Morgen in die Runde. Ich habe zwei Fragen. Unsere knapp 40-jährige Pflegetochter hat seit gut 20 Jahren MS. Sie hat auf die Medikamente, die ihr verordnet worden sind, überhaupt nicht angesprochen. Oder die Wirkungen, die Nebenwirkungen waren so schlimm, dass die Medikamente abgesetzt werden mussten. Sie hat sich sehr informiert, hat dann im Netz gefunden, dass es eine hochdosierte Vitamin-D-Therapie gäbe. Ich hätte gerne gewusst, ob es da irgendwelche Erfahrungen gibt. Und dann ist die zweite Frage, sie hat eine Kur gemacht in einer neurologischen Kurklinik und hat dort von der behandelnden Ärztin gehört, dass etwa ein Drittel der Medikamente bei etwa einem Drittel der Patienten anspräche. Genauso gut ein Drittel der Medikamente überhaupt nicht bei einem Drittel der anderen Patienten. Was für mich, ich weiß nicht, ob es wirklich so gesagt worden ist, aber verkürzt gesagt ist das ja ein Stück Stochern im Nebel. Ja. Und ich hätte gerne gewusst, ob so eine pauschale Aussage wirklich haltbar ist oder ob der Wunsch, das nicht verstehen zu müssen.
Damit wir nicht noch weiter im Nebel stochern, bitte ich Frau Zippe
zum ersten Teil.
Ja.
Vitamin B, Biotin, da gibt es tatsächlich eine Studie, die viel Hoffnung gemacht hat, die durchgeführt wurde. Die ist aber viel zu klein gewesen, um da letztendliche Aussagen treffen zu können. Und es gab auch ein paar Gegenberichte, sodass dass das momentan in der Klärung befindlich ist, ob da hochdosiertes Vitamin B1 tatsächlich ein therapeutisches Vorgehen sein kann. Ich würde davor warnen, das einfach so einzunehmen, weil die Situation wirklich noch nicht geklärt ist. Und außerdem ist zu beachten, dass unter dieser Einnahme sich viele Laborwerte oder dass unter dieser Einnahme viele Laborwerte nicht mehr richtig gemessen werden können und dadurch schon einen Herzinfarkt übersehen wurde. Also definitiv nicht einfach so einnehmen, definitiv warten, bis dieses Kapitel geklärt ist.
Ja. Genau.
Und vielleicht zu dem Stochern im Nebel. Also natürlich sind alle Medikamente, über die wir reden, nicht 100% wirksam bei allen Betroffenen. Das kann man so ganz klar sagen. Aber deswegen muss man eben halt ziemlich gut immer über die Detailsituation sprechen zwischen Arzt und Betroffenem und dann sehr sorgfältig auswählen, was in der spezifischen Situation sinnvoll ist.
An Multipler Sklerose leiden in Deutschland etwa 230.000 Menschen. Es ist eine entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, die das Gehirn und das Rückenmark betrifft und meist im frühen Erwachsenenalter beginnt. Frauen sind etwa doppelt so häufig betroffen wie Männer. Multiple Sklerose wird auch als die Krankheit der 1000 Gesichter bezeichnet, wegen ihrer unterschiedlichen Verläufe und Symptome. Dabei ist MS-Patienten auf den ersten Blick oft nichts anzusehen. Die Krankheit ist zwar nicht heilbar, aber ihr Verlauf kann deutlich verlangsamt werden. Multiple Sklerose, Alltag mit einer unheilbaren Krankheit, so lautet heute Vormittag unser Schwerpunktthema. Sie können sich telefonisch an der Sendung beteiligen. 00800 4464 4464, das ist die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons und die E-Mail-Adresse sprechstunde@deutschlandfunk.de. Unsere Studiogäste sind Professor Frauke Zipp, Direktorin der Klinik für Neurologie an der Universität Mainz, und Kevin Hoffmann von der Deutschen Multiple Sklerose-Gesellschaft. MS-Patienten, Herr Hoffmann, erkranken im frühen Erwachsenenalter zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr. Das heißt, viele MS-Patienten sind noch sehr jung.
Das ist richtig.
Und sie gehen mit ihrer Krankheit wahrscheinlich auch anders um als ältere Patienten. Sie selbst sind 28 Jahre.
Ich bin 28 momentan, ja.
Und sie gehen mit ihrer Krankheit vermutlich auch ein bisschen anders um. Bei der Deutschen Multiple Sklerose-Gesellschaft kümmern sie sich um deren Social-Media-Inhalte. Sie haben verschiedene YouTube-Videos veröffentlicht, in denen sie über verschiedene Aspekte ihres Lebens mit MS berichten. Und hier daraus ein kleiner Querschnitt der letzten Jahre.
Hi, mein Name ist Kevin Hoffmann. Ich bin 25 Jahre alt und habe Multiple Sklerose seit 2,5 Jahren. Ich habe mich dazu entschieden, diese Videoreihe zu machen, da ich dabei bin, das Ganze langsam zu akzeptieren. Und ich merke, dass es mir gut tut, darüber zu sprechen. Und vielleicht kann ich ja mit meiner Ansicht zu der aktuellen Situation manchen Leuten aus dem Herzen sprechen oder ihnen helfen, damit auch besser umzugehen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe DMSG-Community. Schön, dass du wieder dabei bist zu einem neuen Video hier auf dem Kanal von der DMSG. Der Kanal, der da ist, damit du und ich uns so ein bisschen austauschen können zum Thema Multiple Sklerose. Wir können hier über negative Dinge quatschen, die uns so ein bisschen belasten. Wir können uns den Frust von der Seele sprechen. Wir können uns aber auch gegenseitig Mut machen. Der Anlass für das Video, beziehungsweise die Thematik, ist folgende. Die Sorge, mit MS zu reisen, die bei mir auch gar nicht mal so gering ist. Bei mir ist es zumindest so, dass ich häufig die Sorge habe, was ist, wenn ich einen Schub genau im Urlaub bekomme?
Ja, man hört richtig, dass zwischen dem ersten Video und dem letzten eine ganze Menge Zeit vergangen ist. Herr Hoffmann, wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, in Form von YouTube-Videos Ihre Multiple Sklerose-Erkrankung darüber zu berichten?
Wie wir am Anfang hier auch besprochen hatten, fing es bei mir recht schon an mit Depressionen. Das bedeutet, nach der Diagnose habe ich das Leben nicht mehr wie vorher gesehen und ich hatte große Zukunftsängste, wie man auch in dem ersten Video, was da 2,5 Jahre schon her ist, gehört hat. Und ich habe das Ganze mit mir sehr lange rumgetragen, wollte mit niemandem drüber sprechen, aus Angst, was sagt der Arbeitgeber, ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen Arbeitgeber, durch die MS habe ich meinen Job damals aufgegeben, als die Diagnose kam, kriege ich damit einen Job, finde ich damit eine Frau und all diese Fragen, deswegen habe ich es für mich behalten. Doch dieses Nicht-Drüber-Reden hat sich so angestaut, dass es in einem Moment in einem Nervenzusammenbruch geendet ist und in diesem Moment des Nervenzusammenbruchs habe ich gesagt, nein, ich rede jetzt, aber mit der Kamera. Weil da unterbricht mich keiner und ich kann mir alles von der Seele sprechen. Dann habe ich das gemacht und wollte es erst gar nicht hochladen, tat es dann doch. Und die Resonanz darauf war so unglaublich, dass das eigentlich mein Leben ab diesem Zeitpunkt sehr verändert hat.
Welche Themen gehen Sie in diesen Videos an?
Alle möglichen. Momentan möchte ich das Ganze dahin lenken, dass man Hoffnung finden kann. Als ich die Diagnose erhalten habe, habe ich als junger Mensch keine perfekten Ansprechpartner gefunden. Es gibt die DMSG, die super Arbeit leistet. Doch für meine Altersgruppe war jetzt wenig dabei, wo ich mit Menschen aus meiner Altersgruppe auch sprechen kann. Und heute möchte ich dieser Ansprechpartner sein für all die, die halt jemanden auch in ihrem Alter suchen. Und deswegen sprechen wir über positive Dinge. Dass MS nicht immer gleich Rollstuhl bedeutet, was ja viele Leute denken. Dass man ein ganz tolles und langes, wundervolles Leben auch mit der Krankheit leben kann. Und dabei versuche ich zu helfen. Das bedeutet, wie man eben gehört hat, man kann reisen mit MS. Wie bereite ich mich darauf vor, falls was passieren sollte im Urlaub? Und natürlich auch für die Leute, die mal was loswerden wollen, weil es ihnen schlecht geht. Die sollen das auch mal rauslassen können. Und dafür bieten wir bei der DMSG-Community einfach den Rahmen, dass man mal über seine Ängste und Sorgen sprechen kann, weil da wird man von Gleichgesinnten verstanden.
Das heißt, die Themen kommen, sind nicht nur Ihre persönlichen Ideen, sondern Sie kriegen auch Vorschläge von anderen.
Genau, ich aktiviere ganz bewusst die Community und bitte Sie auch natürlich, wer möchte, das Sprachrohr zu nutzen, dass Sie über Ihre Sorgen und Ängste reden können, weil nur wer über seine Sorgen und Ängste spricht, der hat auch eine Möglichkeit, die gut zu verarbeiten.
Und bekommen Sie viel Rückmeldungen auf diese
ganzen? Sehr viel tatsächlich. Auch auf meinen privaten Kanälen im Internet, ob das jetzt Instagram ist oder YouTube, werde ich sehr oft angeschrieben. Man kann am Tag tatsächlich von mindestens 10, wenn nicht sogar 30 Nachrichten ausgehen. Und da versuche ich mal für jeden Einzelnen Zeit zu nehmen. Und einfach der Fels in der Brandung zu sein, den ich damals gesucht habe.
Kevin Hoffmann, MS-Reporter bei der Deutschen Multiple Sklerose-Gesellschaft, so werden Sie da geführt. MS-Reporter, Multiple Sklerose-Reporter, eben auf YouTube.
Das ist richtig, genau.
Bei uns im Studio ist außerdem Professor Frauke Zipp. Sie ist Direktorin der Klinik für Neurologie an der Universität Mainz. Und wir wollen Ihre Hörerfragen beantworten. Nochmal die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons 00800 4464 4464. Und am Bodensee haben wir eine Hörerin jetzt. Guten Morgen an den Bodensee.
Ja, schönen guten Morgen. Ich habe folgende Frage. Ich bin 47 Jahre alt, habe seit 17 Jahren MS und nehme seit 16 Jahren Interferon, das Avonex. Damit bin ich einigermaßen stabil. Ich habe immer wieder mal Schübe gehabt. Und die Frage war auch, über all die Jahre reicht das Interferon aus oder brauche ich was Stärkeres? Jetzt neulich sagte ein Arzt an der Reha, das war da der Chef sogar, mit über 45 macht es dann irgendwann nichts mehr, macht es keinen Unterschied mehr, ob die Medikamente eigentlich eine Basismedikation sind oder ob das eine etwas stärkere Medikation ist, und irgendwann macht es dann auch keinen Sinn mehr, darüber nachzudenken. Das hatte ich bis dahin noch nie gehört, habe es auch in der Literatur nirgendwo gefunden, wollte fragen, ob das auch die Erfahrung der Frau Professor Zipp sind. Frau, oder
das gebe ich direkt mal an Frau Zipp weiter. Würden Sie das so unterschreiben?
Also ich würde das so natürlich nicht direkt unterschreiben, aber es stimmt schon, dass es in vielen, vielen Studien, Therapiestudien, sich gezeigt hat, dass nach 45 die Effektivität der immunmodulatorischen Medikamente geringer ist oder in einzelnen Studien sogar dann aufgehoben ist. Das heißt also, es gibt offensichtlich ein Altersphänomen. Das ist aber noch nicht ganz geklärt. Es gibt nämlich mittlerweile auch Beobachtungen, dass gerade in hohem Alter Gehirnbiopsate, Gewebe aus dem Gehirn, durchaus noch massive Entzündung zeigt, sodass ich so nach dem Motto Never Change a Winning Team das nicht ändern würde an ihrer Stelle, wenn das gut läuft. Ich würde es nochmal überprüfen lassen, einschließlich Kernspinnen und neurologischer Untersuchung. Aber ansonsten ist es nicht wirklich gesichert, dass nach 45 nichts mehr wirkt.
Da sagte die Neurologin jetzt gerade neulich, machen Sie doch mal eine Hirnvolumenmessung.
Ja.
Konnte ich nichts mit anfangen.
Ja.
Auch mit der Frage, wieder ist es reicht Interferon aus oder nicht? Könnte man irgendwie was nehmen, was die Verringerung da vermindert? Haben Sie da irgendeine Meinung zu?
Ja, also wir machen ja in einem Expertenzentrum sehr viel mehr als jetzt nur ein normales Kernspinnen und eine klinische Untersuchung. Wir gucken uns natürlich auch mit Forschungshintergrund sehr viel Parameter bei einem Betroffenen oder einer Betroffenen an, nämlich auch tatsächlich das Hirnvolumen, noch einen Marker, den man ganz neu im Blut auch messen kann, das Neurofilament, also mehrere Aspekte, die aber dann wirklich longitudinal gemessen werden müssen, damit sie Sinn ergeben. Und wir monitorieren sozusagen so ein bisschen detaillierter und dann hat man noch zusätzliche Anhaltspunkte, wie sehr jetzt eine Therapie wirkt und wie ein Verlauf tatsächlich ist. Einfach so mal eben eine Hirnvolumenmessung bei einer niedergelassenen Praxis, Radiologiepraxis, macht keinen Sinn, weil da gar nicht auf die genaue sozusagen Positionierung des Gehirns etc. etc. geachtet wird. Also das muss schon genau angegangen werden.
An wen sollte sich die Hörerin dann wenden?
Also gerne immer an ein Zentrum unseres Kompetenznetzwerkes für Multiple Sklerose, das KKNMS. Da sind alle Experten Deutschlands zusammengefasst. Und dort kann man ja dann nochmal detaillierter schauen, spezifischer schauen.
Ja, vielen Dank für den Anruf und Grüße an den Bodensee. Und vom Bodensee nach Berlin zu Herrn Frank. Guten Morgen, Herr Frank.
Ja, schönen guten Morgen. Hallo.
Wir hören Sie gut. Sehr gut.
Prima.
Gut. Ihre Frage.
Ja, meine Frage ist, also ich habe eigentlich zwei Fragen, beziehungsweise, ja, versuche es mal genau zu definieren. Also die erste Frage ist eigentlich so, in dem Sinne keine konkrete Frage. Es geht eigentlich darum, dass die Diagnose für mich, der MS, immer noch salopp gesagt saumäßig ist. Weil ich habe jetzt die ganze Sache MS seit 10 Jahren und habe ungefähr 5 bis 6 Jahre gebraucht, bis ich definitiv meine Kernaussage bekommen habe, du hast MS. Ja? Das heißt, ich bin zu allen möglichen Ärzten gewesen, bei Schwindelambulanzen. Also mein Hauptproblem war ein Schwindel. Ja? Und von Allgemeinmedizinern bis Augenärzte, Schwindelambulanzen, über 5, 6 Jahre, auch bei Neurologen, die mich dann Richtung Psychopharmaka schieben wollten. Naja, das bildest du dir alles mal ein. Und keiner hat mir gesagt, lass es doch mal konkret Nervenwasserpunktionen machen oder irgendwas in der Art. Nichts. Es ist wirklich schlimm. Und in den Jahren, wo nichts passiert ist, konnten sich meine Läsionen wunderbar entwickeln im Gehirn. Und es wäre schön gewesen, hätte ich vorher Bescheid gewusst. Und da finde ich, die Ärzteschaft ist da also vielleicht nur gefühlt zu wenig bereit, mal weiterzumachen und zu sagen, hey, lass uns doch mal genauer checken.
Frau Professor Zipp, können Sie so eine solche Beobachtung bestätigen?
Ja, also das ist natürlich eine Steilvorlage. Das kommt leider immer wieder vor. Es kommt auch vor, jemand sieht nicht und kriegt dann irgendwelche Augentropfen und die Diagnose wird erst nach Jahren gestellt. Das ist leider immer noch die Realität. Was wir ja versuchen im KKNMS, also im Kompetenznetz, zusammen mit der Deutschen Multiplen Sklerosegesellschaft, der DMSG, Aufklärung zu betreiben. Man muss aber ganz klar sagen, wir brauchen da gewisse Unterstützung, Förderung, gerne auch Spenden, muss ich einfach mal so sagen, damit wir überhaupt die ganzen Broschüren die ganze Zeit drucken können, damit wir verteilen können, damit wir alle unsere Aktivitäten online regelmäßig bearbeiten können, etc. etc. Da hat sich in den letzten 10 Jahren, seitdem das Kompetenznetz existiert, sehr, sehr viel getan in Deutschland. Wir werden auch kontaktiert von Kollegen und es ist deutlich besser geworden, das muss ich auch sagen, nach dem, was auch Betroffene berichten. Aber sie beschreiben wirklich gerade vor 10 Jahren die absolute Realität in Deutschland. Ist nicht zu fassen, aber so ist es.
Ja, es war schon wirklich dramatisch, weil es ist wirklich eine alte erfahrene Augenärztin, die hat gesagt, dein Zucken, dein Nystagmus im Auge kommt nicht von der Muskulatur, das sind die Nerven. Und das war sozusagen der Knackpunkt, der mich in die Charité und zur weiterführenden Diagnostik geführt hat.
Und so sind Sie dann nach 5 Jahren endlich auf den richtigen Weg zur Diagnose
gekommen. Man ist ja mal erpicht darauf zu erfahren, was man hat, ob ich das nur erfahren wollte, was das Ergebnis war, lasse ich mir dahingestellt.
Ja, aber es ist sehr wichtig, dass man eine Diagnose hat. Dieses Nichtwissen ist ja viel schlimmer. Herr Hoffmann.
Genau, das ist das, was ich auch immer wieder mitbekomme. Aber es wird tatsächlich weniger. Das ist auch gerade der Grund, warum man so oft hört, dass mittlerweile 16-, 17-, 18-Jährige schon unter 20, was ja typisch ist, die Diagnose bekommen, weil es mittlerweile schneller festgestellt werden kann. Vor 10 Jahren, habe ich vorhin auch angesprochen, war das noch anders. Und gerade deswegen machen wir ja auch zum Beispiel mit der DMSG diese Aufklärungsarbeit, machen jetzt auch die jungen Kanäle aufmerksam. Das heißt, wir gehen jetzt in Social Media, wir machen auch einen Fernsehspot, der läuft auch im Kino etc. mit der DMSG, um halt diese Aufklärung zu schaffen, damit auch Menschen, die von MS noch nie was gehört haben, davon hören und wenn sie Symptome bei sich beobachten, vielleicht auch viel früher beim Arzt es ansprechen können. Wie eben gerade gesagt, umso früher das Ganze festgestellt wird, desto früher kann ich mit einer Behandlung und Therapie beginnen und so kann man das Ganze im besten Fall noch etwas einschränken.
Herr Frank, vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf. Und in Hamburg ist jetzt Herr Schwarz am Telefon.
Ja, guten Tag.
Herr Schwarz, wir hören Sie.
Okay, ich habe also einmal, was der Vorredner sagt aus Berlin, das kann ich nur bestätigen. Ich bin vor 15 Jahren unsinnigerweise viermal an der Prostata operiert worden, ohne dass man vorher eine Spiegelung gemacht hat, obwohl ich eine Überlaufblase hatte. Und man hat gedacht, das wäre eine Harnwegsenge. Also das ist ganz übel, da wird operiert, ohne zu
dabei
checken.
Dabei sind das, wenn ich reinhaken darf und die Reaktion von Frau Zipp richtig interpretiere, sind das Folgen der MS-Erkrankung?
Ja, Blasenfunktionsstörungen können ein Symptom der multiplen Sklerose sein.
Ja, und das war nachher multiple Sklerose, das hat man erst bei mir vor knapp 3 Jahren festgestellt. Und wenn man da schon früher mal nachgesehen hätte, keine Harnwegsenge, sondern einfach eine Überlaufblase wegen etwas anderem, wäre man wahrscheinlich eher auf die Idee gekommen, das mal auf multiple Sklerose zu prüfen. Also von daher denke ich auch, die Sensibilisierung der Ärzteschaft, die müsste stattfinden. Und ich weiß nicht, ob man das mit Drucken von Prospekten machen kann oder ob man da in den Ärzteforen mal mehr darauf einwirken müsste. Aber ich habe 2 ganz konkrete Fragen. Und zwar Vampyra. Welche Erfahrungen haben Sie mit diesem Medikament, was ja noch nicht so sehr alt ist? Das ist die erste Frage.
Dann machen wir die direkt mal.
Okay, sehr gute Erfahrungen. Es gab Vampyra zuvor schon als chemische Substanz unter Sonderanforderungen zu bekommen. Und wir wissen schon seit langem, dass es die Leitfähigkeit der Nerven verbessert. Und man kann das geben und versuchen, die Gehfähigkeit zu verbessern oder andere Symptome zu verbessern. Und das Gute daran ist, dass man eigentlich nach 2 Wochen weiß, ob es bei jemandem wirkt oder nicht wirkt.
Und die zweite Frage?
Führt aber, dazu noch eben eine kurze Frage, eine Seitenfrage, führt aber zu erhöhten Harnwegsinfekten, ist das richtig?
Eigentlich nicht bekannt, dass spezifisch Harnwegsinfekte da erhöht sind, nee.
Das hätte mir mein Neurologe gesagt.
Mhm. Und dann machen wir jetzt noch die letzte Frage, die Sie angekündigt haben, aber bei der Last müssen wir es dann aus Zeitgründen belassen.
Es gibt Blasenschrittmacher. Haben Sie Erfahrungen damit, ob das, ob die MS sich durch einen Blasenschrittmacher spielen lässt, ob man damit die Blase wieder besser regulieren kann?
Also die MS selbst lässt sich nicht beeinflussen durch Blasenschrittmacher. Die Blasenfunktion, die lässt sich beeinflussen. Allerdings ist das noch ein vollkommen experimentelles Verfahren und meines Wissens machen das auch nicht alle Urologen. Das müsste im Einzelfall wirklich geprüft werden und dann mit dem Urologen genau besprochen werden. Aber es ist ein interessante Option.
Herr Schwarz, vielen Dank für den Anruf. Wir haben viele E-Mails, die ich auch zitieren möchte. Ein Herr, der nicht genannt werden möchte, fragt, ist eine zuverlässige Abgrenzung einer MS-Erkrankung von einer Borreliose-Infektion möglich?
Und wenn ja, wie? Das ist ein wichtiges Thema. Das wird immer wieder falsch gemacht, wird lange, lange rumgedoktert und gegen Borreliose behandelt. Eine Neuroborreliose kann ganz klar im Nervenwasser diagnostiziert werden. Es gibt ganz, ganz wenig nicht klar diagnostizierbare Neuroborreliosen, aber man kann das genau im Nervenwasser unterscheiden und sollte dies auch tun und nicht erst dann lange gegen Borreliose behandeln, wenn es sich eigentlich um eine Multiple Sklerose handelt.
Eine Frage von Claudia an Sie, Hoffmann. Gibt es eine spezielle berufliche Beratungsstelle für junge Menschen, die sich in der Ausbildung befinden und aufgrund der Diagnose herausfallen?
Tatsächlich bin ich da nicht wirklich in Kenntnis gesetzt. Also ich gebe persönliche Ratschläge, wenn es darum geht, sich eine Ausbildung zu suchen, dann würde ich natürlich etwas nehmen, wo ich auch zukünftig mit Einschränkungen arbeiten könnte. Ein klassisches Beispiel wäre jetzt eine Bürotätigkeit. Aber ich sage den Leuten noch mal, sie sollen von ihren Träumen natürlich nicht abwägen, wegen der Krankheit. Ich denke,
klär da mal auf. Bitte. Genau, die DMSG, die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, hat an vielen Standorten Sozialarbeiter und auch Psychologen und eben somit Beratungsstellen. Die sind manchmal etwas natürlich frequentiert und da muss man manchmal auch einen Termin ausmachen. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Universitätsklinik durchaus von der Multiplen Sklerose Gesellschaft auch Leute, die dann bei uns Sprechstunden haben. Also das muss man spezifisch dann mit am allerbesten Sozialarbeitern, mit dem Sozialdienst besprechen und kann das angehen.
Ja. Am Telefon in Heidelberg ist jetzt Herr Dr. Reimann. Guten Morgen, Herr Reimann.
Ja, guten Morgen.
Ihre Frage oder Ihre Anmerkung?
Ja, meine Anmerkung. Ich habe seit 1984 das erste Symptom der MS erlebt. Ursprünglich erste Erkrankung war pfeifisches Drüsenfieber 1973 und 1984 erstes Symptom der MS. Erstdiagnose 1991 und ich bin seitdem in regelmäßiger Behandlung, habe und vor allem in Untersuchung und nehme seit vielen, vielen Jahren Methotrexat, einmal möglich, einmal wöchentlich, jeden Montagmorgen insgesamt 7,5 Milligramm ein und ganz, ganz wichtig, ich bekomme regelmäßig Krankengymnastik als nach Reuter und Bobart als hervorragende Hilfsmittel gegen die Symptome. Und ich bin seit 20 Jahren nur noch in Begleitung unterwegs, habe seit 20 Jahren auch den Rollstuhl sehr leider Gottes sehr schlecht, bin aber insgesamt ausgesprochen gut dran in Sachen Blase. Immer wieder Blasenstörungen, dass ich das Wasser nicht halten kann. Und genauso habe ich auch immer wieder Durchfall, wobei ich in der Zwischenzeit mich so ernähre, dass ich sehr viel Obst esse. Immer wieder regelmäßig Ballaststoffe, nämlich Haferkleie und Weizenkleie. Ja. Und dann natürlich viel trinken dabei.
Herr Reimann, Sie hatten ja auch gesagt, Sie wollten das ja auch mehr schildern. Sie wollten das, und das ist ja sehr, sehr ganz breite Schilderung, die Sie machen. Eine direkte Frage hatten Sie nicht, so hatte ich Sie verstanden.
Nein, ich hatte keine Frage,
aber die meine wichtig
Anmerkung find, ja, die war besonders wichtig, die Krankengymnastik nach Reuter und Bobart.
Genau, also das ist der Punkt, den ich einhaken wollte. Also, Gymnastik, Sport ist ein ganz wichtiger Aspekt
der Behandlung. Ja, da gibt es sogar experimentelle Befunde dazu, dass Exercise, die Myelinisierung, also die Situation im Gehirn sogar verbessern kann. Also Physiotherapie und Sport etc. ist absolut wichtig und ein wesentlicher Bestandteil der Behandlung. Methotrexat ist wirklich vollkommen experimentell. Es ist keine wirklich unterstützte Therapie. Das würde ich überprüfen lassen. Und pfeifersches Drüsenfieber initial erhöht tatsächlich das Risiko, MS zu bekommen. Pfeifersches Drüsenfieber wird durch Epstein-Barr-Virus hervorgerufen. Und Epstein-Barr-Virus ist wahrscheinlich eines der Infekte, die mit dazu beitragen können, dass die Erkrankung initiiert wird. Nicht die alleinige Ursache, keineswegs. Aber
damit darf ich nachhaken, weil eine Hörerin aus der Fränkischen Schweiz konkret nach dem Epstein-Barr-Virus gefragt hat. Sie hat das so verstanden, als sei das Epstein-Barr-Virus ein Auslöser der MS. Mhm. Ist das richtig?
Ich hatte ja initial gesagt, dass auf der Basis einer genetischen Prädisposition zufällig durch alle möglichen Infekte eine Initiierung des ganzen Prozesses erfolgt. Davon gehen wir aus, rein durch experimentelle Untersuchungen und Studien. Epstein-Barr-Virus ist da sicherlich ein Virus, für das es die meisten Hinweise gibt. Aber es ist nicht gesichert, dass das jetzt die alleinige Ursache der multiplen Sklerose ist.
Aber eine mögliche, eine von vielen möglichen.
Ja.
Das war die Sprechstunde zum Thema multiple Sklerose. Herzlichen Dank an Professor Frauke Zipp von der Universität Mainz und Kevin Hoffmann von der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft.